Für die einen ist sie die personifizierte Gefahr für die Demokratie, für die anderen ist sie eine Hoffnungsträgerin. Fakt ist, neuerdings gehört Alice Weidel zu den 10 beliebtesten Politikern in Deutschland. Und wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die AfD laut des Meinungsforschungsinstituts INSA stärkste Kraft. Aber wie rechtsextrem ist die AfD wirklich? Kann die AfD Wirtschaft? Und ist die AfD eine Putin-Partei? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen bei Burgard. Frau Weidel, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Hallo, Herr Burgard.
Sie sind in Gütersloh geboren, haben VWL und BWL in Bayreuth studiert, haben in China lange gearbeitet und gelebt, sind jetzt beruflich in Berlin aktiv, leben aber mit der Familie in der Schweiz. Wo ist für Sie eigentlich Heimat?
Na gut, also ich habe meinen Wohnsitz in Deutschland, ich zahle ja auch Steuern und meine Heimat ist Deutschland und ich möchte diesem Land dienen und wieder zum Besseren führen. Und Sie haben es eben schon angesprochen, dazu gehört maßgeblich eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik. Aber darauf kommen wir ja gleich hoffentlich zu sprechen.
Darüber sprechen wir noch. Gibt es denn einen Ort, den Sie so als Heimat richtig empfinden?
Es ist tatsächlich mein Geburtsort. Ich komme aus Gütersloh. Ich bin aufgewachsen in Harsewinkel. In Harsewinkel werden die Glasmähdrescher produziert. Sie haben dort die Nahrungsmittelindustrie. Miele ist in Gütersloh. Bertelsmann ist in Gütersloh. Das sind die Firmen, mit denen ich groß geworden bin und auf die ich stolz bin.
Jetzt wollen Sie Deutschland regieren, sind Patriotin, wie Sie sagen, aber leben in der Schweiz. Wie passt das zusammen?
Meine Frau ist Schweizerin und so passt das zusammen.
Okay. Und die Steuern zahlen Sie aber in Deutschland, haben Sie gesagt. Das ist ja, was viele Leute interessiert.
Ja, das ist ja immer das jahrelange Thema. Sie wissen, dass es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Dementsprechend muss ich Steuern in Deutschland zahlen, zahle sie hier auch gerne. Mehrwertsteuer auf einen Kaffee zahle ich in der Schweiz, wenn ich dort einen Kaffee trinke.
Sie haben ja, und das wissen nur wenige, 6 Jahre lang in China gelebt und dort für Unternehmen wie Goldman Sachs und Allianz gearbeitet. Sagen Sie mal eine Sache, die Deutschland von China lernen kann und eine Sache, die China von Deutschland lernen kann.
Also ich habe diese Unternehmen beraten. Ich habe Markteintrittsstrategien gemacht. Ich habe die Bank of China beraten und für einen großen Versicherungskonzern den Markteintritt gemacht und viele Private Equity Funds beraten. Da war ich Mitte, Ende 20 im Übrigen. Das habe ich früher gemacht. Und was können wir von China lernen? Also wir hätten schon damals sehr viel lernen können, weil man damals gesehen hat, was China tut. China hat enorm viel in die Bildung investiert. Also es gibt keine starke Elitenbildung wie beispielsweise in Indien, sondern eine breite Ausbildung der Bevölkerung. Man hat die Chinesen haben ihre Kinder in gute Ausbildungsstätten geschickt, wie Ivy Schools in den USA, also wirklich die Top-Universitäten. Damals auch noch, als ich da war, auch an die Universitäten in Deutschland. Kein Chinese schickt mehr sein Kind an deutsche Universitäten, weil wir so zurückgefallen sind im internationalen Wettbewerb. Was wir hätten lernen können, ist, sehr viel in Bildung und Forschung und Entwicklung zu investieren, so wie es die Chinesen gemacht haben. Und was die Chinesen von Deutschland lernen können, das ist doch eine deutlich pluralistischere Diskussion, wie es in Demokratien üblich ist, zuzulassen. Aber auch hierzulande sehe ich, dass der Diskurs sehr stark gestört ist und ich mir eine offenere Auseinandersetzung von Argumenten wünschen würde und dann eben auch das bessere Argument gewinnt.
Dafür sind wir ja heute hier, aber lassen Sie uns noch einen Moment bei China bleiben, obwohl es schon lange her ist, dass Sie dort gelebt haben. Sind Sie dort noch sehr präsent, zumindest im Internet? Wenn man in der chinesischen Suchmaschine Baidu Ihren Namen eingibt, dann erhält man unzählige Treffer. Die allermeisten davon sind positiv, geradezu schwärmerisch. Und Sie werden häufig als eiserne Lady tituliert. Können Sie sich über diese Verehrung in China freuen oder befremdet Sie das eher, weil es sich ja um ein autoritäres Regime handelt?
Also ich weiß das nicht, kann es auch nicht nachprüfen jetzt, dass es so wäre. Aber natürlich ist es so, dass ich recht bekannt bin in China. Ich war einmal auf Delegationsreise dort und da dachte ich so, oh wunderbar, keine ausländischen oder deutschen Touristen. Ich habe hier mal meine Ruhe, ich werde nicht angesprochen. Ich gehe morgens zur Kaffeemaschine, spreche mich Chinese an. Ja, Frau Dr. Weidel, was machen Sie denn hier? So, das hat mich ziemlich gewundert. Und ja, anscheinend wird das auch ganz gerne so transportiert, auch in den chinesischen Medien, weil dort auch bekannt ist, dass ich mal einigermaßen Mandarin gesprochen habe.
Könnten Sie sich im Smalltalk jetzt mit dem chinesischen Staatspräsidenten unterhalten auf Mandarin?
Auf Smalltalk definitiv, aber so sind mir die Sprachkenntnisse in Vergessenheit geraten. Also mein aktiver Wortschatz ist jetzt nicht mehr so, wie er mal war. Mein Wortschatz war so, dass ich Firmen prüfen konnte, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanzen lesen konnte und den Finanzteil einer chinesischen Zeitung, weil das auch mit zu meinem Berufsbild gepasst hat und darauf habe ich auch gelernt. Aber wenn ich in China bin, dann dauert das vielleicht so 1-2 Tage und dann ist das eigentlich wieder so ganz, ganz okay. Also ich verstehe noch recht viel.
Nicht nur die chinesischen Medien und Bürger interessieren sich für Sie, sondern offensichtlich auch ein bisschen der chinesische Staat. Im September 2025 wurde ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah wegen Spionage für China zu knapp 5 Jahren Haft verurteilt. Er soll Ermittlern zufolge auch Informationen über Sie nach China übermittelt haben. Krah selbst hat Berichte über Repression in China als antichinesische Propaganda bezeichnet und wiederholt für eine freundlichere Haltung gegenüber China geworben. Sind Sie da auf Krahs Linie?
Also ich habe mit Herrn Krah soweit nichts zu tun. Also ich habe mit der chinesischen Botschaft in der Vergangenheit einen sehr sachlichen Austausch gehabt. Wir haben eine Delegationsreise vorbereitet, so vor vielen, vielen Jahren. Aber durch den Botschaftswechsel, also ich habe es jetzt einfach auch nicht geschafft in diesem Jahr, dort Gespräche zu führen.
Aber finden Sie auch, man sollte eine freundlichere Haltung gegenüber China haben als Bundesrepublik?
Ich würde es nicht als freundlich bezeichnen. Ich finde, wir Deutschen, wir sollten pragmatische Politik im nationalen Interesse haben. Und sowohl die USA als auch China sind unsere wichtigsten Außenhandelspartner. Und das sollten wir pragmatisch sehen. Und dementsprechend hätte ich mir gewünscht, dass sowohl gegenüber der Regierung Donald Trump als auch gegenüber unserem wichtigsten Außenhandelspartner der Volksrepublik China ein deutlich neutralerer Ton angeschlagen wird und da nicht irgendwas in die Luft geschossen wird wie Systemrivale. Wir sind darauf angewiesen, Handel zu treiben und schauen sich das an, wie es jetzt um unsere Industrie bestellt ist.
Darüber also, wollen wir gleich noch sprechen.
Ja, hoffentlich sprechen wir darüber.
Machen wir definitiv. Sie haben auch Ihre Doktorarbeit sogar über China geschrieben, sogar über das chinesische Rentensystem. Das ist witzig, weil es diese Woche ja sehr stark um die Rente geht. Morgen im Bundestag diese sehr wichtige Abstimmung. Wie wird Ihre Fraktion sich denn da verhalten?
Ja, wir werden das Rentenpaket negativ bescheiden, weil dieses Rentenpaket unseren Staatshaushalt sprengen wird. Wir werden zerrüttete Staatsfinanzen bekommen. Das ist eine einseitige Abwälzung an die junge Generation. Darum hat sich ja auch die junge Gruppe davon auch distanziert in dieser Woche. Heute müssen da wohl Einzelgespräche geführt werden. Und auch völlig zu Recht, weil hier dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der im Übrigen im Jahr, ich glaube 2004 ist das gewesen, beschlossen wurde, dass nämlich die Lasten gleich verteilt werden. Also dass sowohl die Rentner als auch die jungen Leute etwas geben müssen. Und jetzt ist es einfach so, durch diese sogenannte Haltelinie, das ist ja das Lohnersatzniveau, übrigens das niedrigste in Europa, 48%, damit sind wir Schlusslicht. Das soll jetzt gehalten werden und das wird natürlich dann auf die Beitrags- und Steuerzahler überwälzen. Wenn dann Frau Baas sagt, auf dem Arbeitgeber, also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was für ein Quark hier erzählt wird. Ich meine, wir haben hier unglaublich dumme Leute in der Regierung. Eine Baas stellt sich doch wirklich dahin und sagt, ja, das kostet doch überhaupt gar nichts, ne? Dass wir zu enormen Steuererhöhungen und Beitragserhöhungen kommen und es wird einseitig belastet. Und dementsprechend ist das alles viel zu teuer und im nächsten Jahr werden wir eigentlich alles, den gesamten Bundeshaushalt für die Rente, für Verteidigung, für Zinsen.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Rente. Ich wundere mich, weil Sie sagen, das ist viel zu teuer, das wird den Staatshaushalt ruinieren. Der Streit gerade dreht sich ja um die Frage, ob es 48% oder 49% des letzten Nettolohns sein sollen für die Rente. Sie, die AfD, fordern sogar 70%. Wie soll das denn dann finanzierbar sein?
Nein, wir wollen eine grundsätzliche Reform des Rentensystems.
Aber die 70% stimmen doch.
Nein, Sie müssen sehen, wir haben ganz viele Reformvorschläge gemacht. Wir müssen von einer Umlagefinanzierung hin zu einer ergänzenden Kapitaldeckung. Und unser Rentensystem ist völlig kaputt. Das können sie wirklich komplett platt machen und neu aufbauen. Und genau das haben wir vorgeschlagen. Das ist alles überhaupt gar nicht finanzierbar. Sie müssen sich vorstellen, seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die Babyboomer, das ist der Jahrgang ab 64, die gehen jetzt in Rente. Und in 5 Jahren fliegt uns die Umlage voll um die Ohren. Und wenn ich so Fragestellungen von Herrn Wieso oder Frau Baas auf Arbeitgebertagung mir dann anhöre, dann haben die nicht mal die Grundlagen eines Rentensystems
verstanden. Warum machen Sie da nicht einen eigenen Vorschlag? Warum legen Sie nicht einen Gesetzentwurf auf den Tisch?
Aber doch, das haben wir schon ganz oft gemacht. Es wird ja immer abgelehnt. Und ich kann Ihnen sagen, was wir vorschlagen. Ein Rentensystem besteht immer aus 3 Säulen. Sie haben eine Umlage oder beziehungsweise, ich fange noch rudimentärer an, Sie haben 4 verschiedene Risikogruppen auf ein Rentensystem. Diese Risikogruppen sind demografische Risiken, die auf ein Umlagesystem einwirken. Sie haben finanzielle Risiken.
Also sagen Sie mir lieber, was Ihr konkreter Vorschlag wäre, dass wir nicht zu theoretisch werden.
Ja, nein, wir sind gar nicht theoretisch, weil wir müssen mal einmal über Zahlen, Daten, Fakten sprechen und einmal verstehen. Weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist doch überhaupt gar kein Vorwurf an Sie. Generell wird in den Medien zu faktenfrei gesprochen. Es wird gar nicht mehr über Fakten gesprochen, sondern immer irgendwie über irgendwas. Aber die Grundlagen fehlen. Und die Grundlagen fehlen komplett bei allen politischen Entscheidungsträgern. Die erzählen ihnen irgendwie so einen Quark und dann wird das abgenickt.
Aber deswegen will ich nochmal nachfragen, weil wir vorhin bei den 70%, sind die auch falsch? Weil die hatte ich jetzt in meinen Recherchen, steht überall, die AfD möchte ein Rentenniveau von 70%.
Die Grundvoraussetzung ist ja, wir schreiben ja kein Going Concern dieses kaputten Rentensystems. Sondern wir sagen, wir müssen das Rentensystem, was völlig kaputt ist, das seit Jahrzehnten, müssen wir reformieren. Mhm. Und da müssen Sie sich gegen 4 Risikogruppen absichern. Und zwar demografische Risiken, politische Risiken, wirtschaftliche und finanzielle Risiken. 4 Stück. Darum hat man ein 3-Säulen-System. Das erste ist, das ist bei uns die gesetzliche Umlage. Das ist ein Umlagesystem. Das sollte man ergänzen durch einen kapitalgedeckten Ausgleichsfonds. So, und dann kommt die SPD daher, sie wollen das privatisieren. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil da schon Umlage versus Kapitaldeckung gegen privat versus staatlich komplett verwechselt wird. Auch eine Kapitaldeckung kann staatlich sein. Das ist ein staatlicher Ausgleichsfonds. Die Schweiz hat das, Schweden hat das, Norwegen hat das, Frankreich mittlerweile auch, China hat das, bald die USA auch. Das ist ein staatlicher Staatsfonds, der demografische Risiken abpuffert. So, das haben wir nicht. Warum eigentlich nicht? Milliarden sind für alles da, aber für so einen Ausgleichsfonds nicht, der eben genau gegen diese Risiken absichert. Und zwar, wenn Babyboomer wie hier ab 1964 in Rente gehen, da haben wir noch ungefähr so 5 Jahre und dann wandert das komplett die Alterspyramide hoch und dann haben wir das. So, und dann würde so ein Ausgleichsfonds greifen. Dann haben Sie noch die betriebliche Vorsorge, die 2. Säule. Auch hier muss nochmal zusätzlich eine staatliche Begünstigung der betrieblichen Rente drauf. Ne? In den USA gibt es diese 401k. Pläne, so etwas brauchen wir. Dann haben wir die 3. Säule, die private. Auch das sollte man steuerlich begünstigen. Und womit wird hier jongliert? Mit immer mehr Umverteilung, mit Beitragserhöhung, mit Steuererhöhung und dann auch irgendwie, dass man noch die Kapitalerträge, wenn man privat vorsorgt, da auch noch mit dann auf die Beiträge anrechnet.
Mir ist jetzt zwar immer noch nicht ganz klar geworden, wie Sie Ihre Pläne finanzieren wollen, aber das machen wir einen anderen Mal, weil wir jetzt ein bisschen auf die Uhr
durch eine grundsätzliche Reform, das wollte ich Ihnen gerade erklären. Und all das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, haben wir bereits in den Bundestag eingebracht. Es wird alles abgelehnt.
Weil wir gerade im Bundestag sind, die Linkspartei ausgerechnet stellt ja jetzt sicher, dass in jedem Fall dieses Rentenpaket verabschiedet wird durch eine Enthaltung in der Frage. Wie bewerten Sie das? Ist das jetzt schon eine Belohnung sozusagen für die klassenkämpferischen Töne der Co-SPD-Chefin Bärbel Baas? Zeichnen sich da möglicherweise sogar neue Mehrheitsverhältnisse schon oder nicht Mehrheitsverhältnisse, aber doch Mehrheitsmöglichkeiten, Koalitionsmöglichkeiten ab?
Leider ja. Also Friedrich Merz ist sich in der Lage, seine eigene Koalition zu managen, was schon traurig an sich ist. Friedrich Merz ist wirklich, also ist eine tragische Figur, so eine Mischung aus Inkompetenz und auch Selbstüberschätzung. Also ich habe bei ihm manchmal so das Gefühl, dass er überhaupt gar nicht mitbekommt, dass er gar nicht managen kann, dass es eine totale Katastrophe ist. Und allein so ein Rentenpaket da morgen durch den Bundestag durchzujagen, was komplett die Staatsfinanzen zerrüttet, das ist schon Das ist das eine. Und das andere ist, sich davon den Linken auch noch dulden zu lassen. Das wird ihnen ganz viel gekostet haben. Das wurde teuer erkauft. Mal gucken, was in den nächsten Wochen rauskommt, wo die Linke da eben aufschlägt. Aber auch die Tonalität, das ist ja etwas, was zutiefst wirtschaftsfeindlich ist. Da kommt dann so eine Arbeitsministerin wie die Bärbel Baas daher mit Klassenkampftönen, wie wir müssen dagegen kämpfen, gegen die Arbeitgeber. Also hallo, wir haben hier Unternehmensinsolvenzen, Spitzenwert dieses Jahr 25.000, nächstes Jahr prognostiziert 30.000. Wir haben einen Rückgang der Industrieproduktion seit 2018, dieses Jahr allein 15%, davor auch 15%. Dieses Land, das schmiert er komplett ab. Hm. Und dann bläst so eine Bundesregierung auch noch zum Klassenkampf unter der Duldung der CDU. Da muss ich auch die CDU fragen, wo will sie denn eigentlich hin? Ich meine, dieses Land braucht dringend Reformen. Ich habe im Bundestag unseren 12-Punkte-Plan in der Wirtschaftspolitik auch mit vorgestellt, dass wir grundsätzlich mit den Kosten runtergehen müssen. Wir müssen die Unternehmen entlasten und die Konsumenten und die Steuerzahler. So, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Mhm. Und wir müssen vor allen Dingen die Energie günstiger machen. Ich meine, unsere Unternehmen, die kommen komplett unter Druck.
Wie wollen Sie das machen?
International nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja, erstmal müssen wir damit aufhören, wie die CDU das ja CSU in Bayern macht, Kernkraftwerke in die Luft zu sprengen, völlig ohne Not. Wir müssen zurück zur Kernkraft. Im Übrigen CO2-Footprint null von Kernkraft. So, wir hatten mal die modernsten und sichersten Kernkraftwerke, die einfach kaputt gemacht werden. Und ich muss es Ihnen noch ganz ehrlich sagen, wir sind auf das günstige Gas aus Russland angewiesen. Darum will der US-Präsident Donald Trump jetzt unbedingt einen Deal haben, weil er hat nächstes Jahr seine Midterms, der muss mit seinen Lebenshaltungskosten runter und darum will er das ganze Ding auch mit importieren. Nur wir Europäer machen das
Sie
nicht.
Sie haben ja selbst gesagt, um zu einem Deal zu kommen, müsse Putin sich bewegen. Es gab ja jetzt gerade wieder Gespräche zwischen Trumps Chefunterhändler Steve Witkoff und Trump und Putin, pardon.
Ja, richtig.
Und sehen Sie da eine Bewegung, die sich abzeichnet, dass Putin sich bewegt in Richtung eines Friedens?
Ich kenne die Ergebnisse dieser Gespräche jetzt nicht. So, man sagt, man sei nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das müssen wir einfach abwarten, um es seriös bewerten zu können. Aber vielleicht nochmal zurück. Dieses Geschäftsmodell zwischen Deutschland und Russland hat über Jahrzehnte ziemlich gut funktioniert.
Ja, aber dann gab es einen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da kann man doch nicht das Gas einfach weiter importieren, als sei nichts gewesen.
Doch. Weil die Sanktionen vor allen Dingen uns schaden. Nord Stream wurde in die Luft gesprengt. Das ist ein Angriff auf unsere Energieinfrastruktur gewesen und wir sind da ganz große wirtschaftliche Verlierer. So, die Unternehmen gehen pleite oder ins Ausland und die sitzen die Leute perspektivisch auf der Straße. Die werden entlassen.
Ist denn mit Ihrem Werteverständnis vereinbar, dass wir Putins Kriegskasse füllen, der Kinder tötet jeden Tag? Ich hatte noch vor 2 Wochen hier Vitali Klitschko sitzen, der berichtet hat aus Kiew von den fürchterlichen Raketen- und Drohnenattacken. Finden Sie das in Ordnung, dass Deutschland das finanziert, diesen Angriffskrieg?
Ja, also wir finanzieren ja jetzt, die Europäer finanzieren ja jetzt die Waffenkäufe, amerikanische Waffen in die Ukraine, obwohl dieser Krieg für die Ukraine verloren ist. Also sowas machen wir ja eigentlich. Was die Europäer hätten tun müssen, seit 2022 sich mal endlich für Friedensverhandlungen einzusetzen. Und Zelensky ist jetzt in der deutlich...
Das ist doch passiert.
Deutlich, nein, ist eben nicht passiert. Das ist die Kriegsrhetorik, ne? Immer mehr Waffen, immer mehr Zeug und immer mehr... Wo sind eigentlich unsere 67 Milliarden geblieben in der Ukraine? Wurde da mal nachgefragt. Die US-Amerikaner sagen, da kommt dann die Antikorruptionsbehörde und stellt mal Fragen und dann plötzlich werden dann Büroleiter abgesägt, weil nämlich das alles ein korruptiven Sumpf ist. Was ich sage,
aber das eine
ist,
hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ja, es ist, glaube ich, unbestritten, dass es Korruption in der Ukraine gibt, aber trotzdem war der Ausgangspunkt ja ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Menschenrechtsverbrechen und darum geht es doch.
Ja, aber das Ganze hat ja auch eine Vorgeschichte und das soll überhaupt gar keine Rechtfertigung sein für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Aber in unserem Interesse, in unserem nationalen Interesse, ist, dass Frieden zwischen Russland und der Ukraine herrscht. Darauf sind wir angewiesen. Es berührt unsere vitalen Sicherheitsinteressen, wenn dort es zu einer möglichen Eskalation kommt. Darum bin ich unglaublich dankbar, dass sich der US-Präsident Donald Trump für Friedensverhandlungen einsetzt. Das ist im Übrigen das, was wir als AfD seit 2022 sagen.
Sie unter sagen einem jetzt gerade, das berührt die vitalen Sicherheitsinteressen.
Übelsten Bashing ausgesetzt fühlen als Putin-Versteher, fünfte Kolonne und irgendwie so ein Quark, weil wir genau das fordern, was der US-Präsident jetzt umsetzt.
Sie sagen jetzt gerade, die vitalen Sicherheitsinteressen Deutschlands sind berührt. Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla scheint das ja nicht so zu sehen. Er hat mit der Behauptung Aufsehen erregt, von Russland gehe keine Gefahr für Deutschland aus und Putin habe ihm persönlich auch nichts getan. Halten Sie Russland auch für ungefährlich? Sie haben ja gerade gesagt, es geht um vitale Sicherheitsinteressen.
Ja, also grundsätzlich dürfen wir oder haben wir gar kein Interesse an einem Krieg, an der Fortsetzung dieses schrecklichen Krieges. Sollte.
Aber laut Propala, meine Frage ist ja, ob Sie Russland für gefährlich halten für Deutschland.
Die Eskalation dieses Krieges ist gefährlich. Ja, das ist richtig. Und ich war immer dagegen, das ist ja egal, für ganz Europa. Ich meine, was ist das für eine Frage? Das ist also so.
Ich frage deshalb, weil Herr Kropala es ja anders sieht.
Ja, Sie verengen aber diese Frage. Grundsätzlich ist es so, wir haben ein vitales Sicherheitsinteresse als europäische Staaten. Und warum ich mich wundere, warum wir nicht immer noch keine gemeinsame Sicherheitsarchitektur innerhalb der NATO haben. Wir haben ein vitales Interesse, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Aber wir haben dummerweise überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet. Die Initiative ging von Donald Trump aus. So, und jetzt stehen wir da. Und warum? Und jetzt komme ich nochmal zurück. Ich habe es zweimal versucht. Ich komme nochmal zurück, warum er das möchte. Donald Trump hat Midterms nächstes Jahr. Dem gehen die Lebenshaltungskosten durch die Decke. Natürlich auch noch so da durch seine lustige Zollpolitik, die er nicht zu Ende gedacht hat. Ist doch klar, dass die Importpreise erstmal steigen und er eine importierte Inflation hat für seine ganzen Verbraucher, die unter hohen Lebenshaltungskosten leiden. Darum muss er mit den Energiekosten runter. Und darum will er billiges russisches Erdgas und russisches Erdöl. Das ist der ganze Treiber hinter dem ganzen Ding, weil Donald Trump ganz entgegen der deutschen Bundesregierung die nationalen Interesse Amerikas vertritt. Und das Geschäftsmodell zwischen Deutschland und Russland hat über Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Wir haben günstige Energie importiert, vor allen Dingen für die Chemieindustrie, absolut, absolut wichtig. Und für die verarbeitende Industrie. Das sind genau die Industriezweige, die voll unter die Räder kommen.
Also,
und
der was mir nur auffällt, Frau Weidel, dass Sie sehr kritisch sich gegenüber der Ukraine äußern, aber gegenüber dem russischen Aggressor gar keine kritischen Töne finden.
Das passt das habe ich eben ganz klar gesagt. Das habe ich auch die letzten Jahre immer wiederholt. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Ja. Und den müssen wir möglichst schnell beenden, weil ich die nationalen Interessen Deutschlands im Blick habe und wir sind auch.
Gucken wir direkt auch wieder auf Deutschland.
Auf günstige Energie angewiesen.
Ja. Gucken wir zurück nach Deutschland und zwar nach Gießen. Da hat am vergangenen Wochenende der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland stattgefunden. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft jetzt schon wenige Tage nach dieser Gründung eine Beobachtung der neu gegründeten Generation Deutschland wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Ich zitiere das wörtlich. Und dabei sollen auch Erkenntnisse einfließen, die da bei diesem Gründungskongress in Gießen gesammelt wurden. Wie gefährlich wird das für Ihre Partei?
Ja, also was ist der Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz ist eine abhängige Behörde, die weisungsgebunden an dem Innenministerium hängt. Ich bin ja auch rechtsextremer Verdachtsfall, was ja völlig absurd ist. Ich meine, das Ganze ist so absurd in unserem Staat, dass eine abhängige Behörde, die aus Parteigängern besteht, an der Konkurrenzbeseitigung beteiligt ist und uns seit Jahren diffamiert. Daran ist doch überhaupt nichts dran. Und wenn man sich in Gießen, wenn man sich das alles anguckt, dann weiß man doch, wer hier Täter und Opfer ist, wenn man da auf die Straßen geguckt hat. Ich meine, tätliche Angriffe auf unsere Funktionäre, der einen wurde einem Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten, Kollegen von mir, wurde die Nase gebrochen, der wurde zusammengeschlagen. Stellen Sie sich das mal umgekehrt vor. Auf Ihren Kollegen von der Bild-Zeitung, auf Herrn Ronsheimer, der wurde bedrängt. Ich meine, das ist eine eklatante Einschränkung der Pressefreiheit gewesen. Und nicht nur der, also auch Journalisten von Tichys Einblick, von der Jungen Freiheit. Ja, was ist denn da eigentlich los? Und da muss man sich die Frage stellen, hey, wird hier nicht eigentlich einseitig berichtet?
Das ist das eine. Diese Aggressionen sind ja auch unbestritten und sind verurteilenswert. Gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal auf den Verfassungsschutz zurückgucken, deren Legitimation Sie in Frage stellen. Fakt ist aber auch natürlich, dass zum Beispiel derjenige, der jetzt zum neuen Vorsitzenden dieser AfD-Jugendorganisation gewählt worden ist, Jean-Pascal Hohm, in der Vergangenheit aufgrund von Verbindungen zu Rechtsextremisten, der identitären Bewegung zum Beispiel, Posten sogar innerhalb der AfD verloren hat. Warum kann man mit solchen Verbindungen Vorsitzender der neuen AfD-Jugend werden?
Wenn Sie für kontrollierte Grenzen sind, wenn Sie eine Familie großziehen, wenn Sie Steuern zahlen in diesem Staat, wenn Sie für Sicherheit auf unseren Straßen sorgen wollen, wenn Sie die Kriminalität kritisieren und die absolut einseitige Grenzöffnung, den ubiquitären Rechtsbruch millionenfach gegen unser Grundgesetz, gegen das Asylgesetz, gegen internationale Gesetzgebung, dass unser Land mit 6 Millionen Menschen überschwemmt wurde, die ja eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen haben, weil sie illegal zu uns gekommen sind. Das ist Das ist extreme Politik, was hier gemacht wurde. Und wenn Sie für geschlossene Grenzen, für kontrollierte Grenzen.
Aber ich rede ja gerade davon, dass Herr Rohm Jobs bei der AfD, innerhalb der AfD verloren hat, aufgrund seiner Verbindung zu Rechtsextremismus.
Ja, er wurde ja gerade gewählt.
Ja, aber deswegen, das ist ja die Frage. In der Vergangenheit hat er Jobs verloren. Deswegen will ich einfach nochmal nachfragen. Innerhalb der AfD. Und jetzt wird er plötzlich gewählt. Wie passt das zusammen?
Wenn Sie für eine bürgerliche Politik stehen hier in Deutschland, in diesem lustigen Land, dann sind Sie gleich der Rechtsextreme. Ich bin auch rechtsextremer Verdachtsfall, was an Absurdität überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten ist. Dieser Verfassungsschutz, diese schmierigen Stasi-Spitzel. Schauen Sie sich doch mal diesen Verfassungsschutzpräsident in Thüringen an, diesen Kramer da mit diesem Bart und so, wie der aussieht. Was das für Leute sind. Der Typ ist in so einer Biker-Vereinigung.
Das aber das Aussehen also hat wirklich, doch jetzt hier nein, gerade nein, nicht mit der Kompetenz des Verfassungsschutzes.
Nein,
der
nein,
Stasi-Spitzel ist, das sage ich
nein,
jetzt auch mal.
Es hat, ja gut, das sind ja Spitzeleien. Also ich werde ja auch bespitzelt. So, bei mir wird ja alles mitgelesen. Also Entschuldigung, ich bin Oppositionsführerin, wir sind die stärkste
Kraft. Aber Frau Weine, lass uns das noch ist, einmal kurz bei den Fakten, was da in Gießen so gesagt wurde, weil Sie sagen, das ist alles ab. Absurd und man dürfe nicht die Migrationspolitik kontrollieren, aber da sind ja Sätze gefallen wie Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das hat Ihr Parteifreund Kevin Dore aus Schleswig-Holstein gesagt und hat Björn Höcke dafür gelobt für die Verwendung dieses Satzes. Jugend muss durch Jugend geführt werden und das solle der Leitstern sein der Jugend. Und dieser Leitstern Ihrer neuen Partei Jugend war vor mehr als 90 Jahren aber der Leitsatz der Hitlerjugend. Ich lese Ihnen das nochmal vor. In einem Text des NSDAP-Pressedienstes aus dem Jahr 1936 heißt es, ich zitiere es wörtlich, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das ist der Kernsatz im Erziehungsprogramm der nationalsozialistischen Jugendbewegung. Und Hitler selbst und auch der Reichsjugendführer Schirach haben das Motto immer wieder benutzt. Deckt es sich mit Ihren Werten, dass jemand wie Doro, der mit knapp 89% in den Vorstand der Generation Deutschland gewählt wurde, sich einer zentralen Propagandaparole der Hitlerjugend bedient? Also, das sind ja Fakten, dass er das gesagt hat. Das denke ich mir ja nicht aus. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht, was der Verfassungsschutz sich ausnimmt, sondern das ist ja in Gießen ja gesagt worden.
Ja gut, kann man ja sagen. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass das irgendwie irgendwann mal gesagt wurde. So genauso so wie alles für Deutschland. Alles für Deutschland. Huch, ja, ich verstehe den Aufreger nicht. Ich habe es nicht gewusst.
Das war eine SA-Parole. Da hat ja Herr Höcke auch immer gesagt, habe er nicht gewusst, obwohl er Geschichtslehrer ist.
Und ja, man kann sich das auch, Herr Burkhardt, ich möchte Ihnen gar nicht so zu nahe treten. Man kann sich jeden Quark an den Haaren vorbeiziehen. Man kann das alles machen. So, und da muss ich einfach sagen, dieses ganze Framing, auch da in Ihrem Einsprecher, Sie haben gesagt, für die einen ist sie das und hier und rechtsextrem. Sie haben mich ja komplett
geframed. Ich habe gesagt, für die einen ist sie Hoffnungsträgerin.
Das ist
hat nichts mit Framing zu tun. Ich habe auch gesagt, dass sie in den Umfragen sehr gut dastehen. Wir machen das ganz sachlich.
Natürlich. Wir können gerne darüber die ganze Zeit weiterreden. Sie können mir ganz viele Zitate vorlegen. Ich habe da keine Ahnung. Jugend wird durch Jugend. Also, na und?
Also Herr Höcke zum Beispiel hatte das gepostet und nachdem Welt dazu recherchiert hat, hat er den Post gelöscht. Also der wusste das ja offenbar schon. Und es gibt
Deutschland, nein, ich wollte einfach nur sagen, Deutschland schmiert ab und ich bin so froh, dass wir uns über die total wichtigen Dinge hier unterhalten.
Naja, ich finde es schon wichtig, wenn Nazi-Parolen fallen, sozusagen.
Sie glauben doch wohl nicht im Ernst.
Jugend geführt werden oder alles durch Deutschland sind doch nachweislich Nazi-Parolen.
Herr Burkhardt, ich möchte das in aller Form zurückweisen, dass Sie mir unterstellen, dass wissentlich mit solchen Parolen gearbeitet wird.
Ich unterstelle überhaupt nicht.
Aber auch die Leute nicht.
Naja, bei Herr Höcke zum Beispiel ist ja dafür verurteilt worden, dass er alles für Deutschland,
alles für Deutschland?
Als Slogan benutzt hat.
Ja, und? Ja, alles für Deutschland.
Und das finden Sie gut, das ist eine SA-Parole. Also warum?
Das hat er ja nicht gewusst.
Er hat es ja auch, nachdem er schon angeklagt worden war, dafür immer wieder benutzt. Also es gibt ja offenbar so ein Muster, dass man das verwendet und gerne bewusst offenbar damit provoziert. Und ich frage Sie einfach nur, woher diese Obsession kommt, selbst führende AfD-Politiker immer wieder mit diesen NS-Parolen zu spielen.
Es ist extrem interessant. Ich habe Ihnen das gerade erklärt. Aber es scheint eine Obsession zu sein von Journalisten, uns das unterzuschieben. Und damit muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Burkhardt, lassen Sie mich doch mal ausreden.
Wir schieben ihn doch nicht unter, Frau Weide.
Ja, doch.
Nein,
doch,
aber zum Beispiel, nehmen wir mal einen anderen Fall. Herr Siegmund zum Beispiel, der Spitzenkandidat.
Machen Sie da nochmal. Ja,
da wird,
machen Sie
da ruft
jetzt
an, ja, ich sage Ihnen nochmal ein Beispiel, weil es mich wirklich interessiert.
Das ist doch peinlich, Herr Burkhardt.
Wieso denn peinlich? Aber weil Sie sagen, das wusste man nicht. Bei den Auftritten von Herrn Siegmund zum zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Da steht dann ein Anhalter und der ruft dann Sieg und die anderen
rufen dann Sieg, Mund.
Das erinnert ja schon so ein bisschen an die früher Sieg, Heil. Oder
darf ich Ihnen was sagen? Es ist total witzig, dass Sie das sagen. Bei mir im Bundestagswahlkampf, da haben die Leute Alice für Deutschland gerufen. Im Verfassungsschutzbericht taucht das dann auf. Oh, das sei ein Chiffre für alles für Deutschland. Das ist alles so schlimm. Also die Leute dürfen nun nicht mehr Alice für Deutschland rufen, weil das
ich habe sie ja jetzt noch alles für Deutschland gefangen nach dieser HJ-Parole.
Aber genauso wird es ja umgeframed. Hm. Und dann so durch diesen ganzen Quark tragen die Medien, tragen sie natürlich auch irgendwo eine Mitverantwortung, wenn sie uns da permanent in dieses ganze Zeug da reinrühren, anstatt sich mal über wirkliche Fragen, wirtschaftspolitische Weichenstellung hier zu unterhalten?
Naja, die Frage ist ja, wenn Sie wirtschaftspolitisch die Weichen stellen wollen, müssen Sie ja irgendwann in die Regierungsverantwortung kommen, wenn Sie die Weichen für dieses Land stellen wollen. Aber Fakt ist ja auch, dass im Moment keine Partei, keine Gewerkschaft, kein Wirtschaftsverband sozusagen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Vielleicht, weil eben bei Anlässen wie in Gießen solche Parolen fallen und es noch keine Distanzierung gibt sozusagen von diesem sehr rechten Flügel der Partei. Müssen Sie sich nicht irgendwann sozusagen mäßigen, wenn Sie wirklich mal Regierungsverantwortung übernehmen wollen?
Ja, also ich meine, den gleichen Standard, den gleichen Ansatz können Sie ja auch bei diesem ganzen Klassenkampf gerade dieser linken Regierung können Sie ja auch ansetzen. So was wird denn hier gemacht? Die ganze Politik ist unbürgerlich. Das Land wird durch eine extremistische, ideologische, grüne Politik völlig gegen die Wand gefahren und entkernt. Und wir können uns aber gerne noch weiter darüber unterhalten.
Das haben wir jetzt ja erschöpfend getan, glaube ich. Manche in der Union träumen ja von einer Minderheitsregierung mit der AfD. Tino Chrupalla, ihr Co-Vorsitzender, sagt, ich zitiere es wörtlich, wir sind keine Mehrheitsbeschaffer der Union. Das Ziel lautet regieren statt tolerieren. Wie sehen Sie das?
Das muss man abwarten, was jetzt passiert. Also ich glaube auch, dass Friedrich Merz nicht in der Lage ist, eine Minderheitsregierung zu managen. Also der kann das überhaupt nicht. So, da muss man einfach schauen, wie sieht das Personal der CDU aus. Wir haben immer gesagt, vernünftigen Sachanträgen werden wir zustimmen, wie zum Beispiel die Wirtschaft zu entlasten, Abschaffung der CO2-Abgabe, Aufhebung des Verbrennerverbotes. Kann man jetzt im Übrigen alles mit uns beschließen, weil wir für mehr Marktwirtschaft sind. Wir wollen, dass wieder der Wettbewerb hier Einzug hält und dass Schluss gemacht wird mit der dirigistischen Verbotspolitik.
Also ich höre daraus, Sie schließen das jetzt nicht aus.
Nein, also wenn die das haben wir immer gesagt und das machen wir auch teilweise in den Landtagen auf kommunaler Ebene. Wenn die Anträge vernünftig sind, dann stimmen wir natürlich zu. Das haben wir auch Anfang des Jahres gemacht. Im Januar, da gab es ja diese 5 Punkte zur Grenzsicherung. Das ist dann irgendwie durchgegangen. Dann hat sich der Kanzler gleich hingestellt und sich entschuldigt, dass es mit unserer Mehrheit mit durchgegangen ist. Also wir kennen die ganzen Spielchen. Nichtsdestotrotz habe ich immer gesagt, wir reichen die Hand für wichtige Entscheidungen und Reformen, um unser Land wieder nach vorne zu bringen, weil es ist tatsächlich dringend. Unser Land braucht umfassende Reformen, weil es ist wirklich so wie beim Flugzeug.
Ich will noch einmal kurz bei dem Thema Minderheitsregierung bleiben. Sie haben gesagt, man müsste sich das Personal anschauen, dann auch auf der Unionsseite. Gibt es da hinter den Kulissen schon Gespräche auf Bundesebene? Gibt es da Annäherungsversuche?
Nein. Nein, gibt es leider nicht. Wir haben auf der Ebene gar keine Gespräche. Und dann ist auch die Frage, wer wäre unser Ansprechpartner? Also Herr Merz kann es nicht, Herr Spahn auch nicht. Und dann ist da noch der Carsten Linnemann. Schauen, welche Mehrheiten er hat. Aber ich sehe auch, so was ich aus der CDU-Fraktion heraushöre, sehe ich da auch nicht irgendwie die Bereitschaft, da mit uns zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die CDU hat sich wirklich auch ideologisch in eine Sackgasse bewegt durch Merkel. Das ist ja eine rein rot-grüne Politik gewesen, die jetzt fortgesetzt wird. Und es würde auch die CDU in einer Minderheitsregierung zerreißen jetzt müssen wir eine vernünftige Politik machen. Oh, dafür müssen wir die AfD-Position übernehmen, weil sie haben ja auch das Wahlprogramm von uns abgeschrieben, also wirklich 1:1. Aber wir müssen uns doch distanzieren. Also das kriegen die, glaube ich, überhaupt gar nicht gemanagt. Das wird auf Neuwahlen hinauslaufen.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, und das wäre auch meine letzte Frage, müsste sich da bewegen. Deswegen nochmal meine Frage, hätten Sie denn die Bereitschaft, sich auch zu bewegen? Sie standen ja mal für einen Kurs der Mäßigung. Sie wollten 2017 Björn Höcke noch aus der Partei ausschließen. Heute umarmen Sie ihn wieder bei diesem Gründungskongress für die Generation Deutschland. Hätten Sie denn die Bereitschaft, etwas zu tun, sozusagen, um salonfähig zu werden?
Ja, schauen Sie sich unser Wirtschaftsprogramm an, schauen Sie sich unser Wahlprogramm an. Das ist ein bürgerliches Programm, das wir sehr gerne umsetzen wollen würden. Und da würde es Deutschland von einer Minute auf die andere besser gehen.
Frau Weidel, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wir machen jetzt mit Nachrichten weiter hier bei Welt TV. Vielen Dank.
We'll be right back.